Ja, Oliver, als du gefragt hast, ob uns eine gute Nachricht einfällt oder ob wir heute schon gute Nachrichten gehört haben, das sind mir spontan zwei eingefallen. Die erste gute Nachricht, finde ich, zumindest aus meiner Sicht, war, dass der erste FC Nürnberg heute sein erstes Heimspiel gewonnen hat in der zweiten Liga. Und das war für mich jetzt eine sehr gute Nachricht. Und dann kam es sogar noch besser, nämlich dass Hoffenheim auch gewonnen hat. Jetzt bin ich zwar kein Hoffenheim-Fan, aber die haben die Bayern 4-1 geschlagen und das ist für mich auch eine gute Nachricht, ne? Und da hätte sich ja auch wahrscheinlich der Einsatz gelohnt, wenn man da auf Hoffenheim gesetzt hätte. Aber ich weiß nicht, ob ihr so unterwegs seid. Also ich wette ja nicht auf irgendwelche Fußballspiele und ich nehme jetzt mal an, das würdet ihr vielleicht auch nicht tun. Und darum geht es halt auch in der Predigt nicht. Jeder Einsatz wird belohnt. Es geht um eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die erzählt Jesus. Und das ist eine Geschichte, die wir als Christen in die Kategorie der Gleichnisse einsortieren. Also keine Geschichte, die wirklich so passiert ist und die jetzt uns das Neue Testament erzählt, so wie es war, sondern es ist eine Geschichte, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, um etwas daran zu veranschaulichen. Gleichnisse, Beispielgeschichten. Und Jesus hat das ganz oft getan. In Markus 4, Vers 2 beispielsweise heißt es, er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus anhand dieser Beispielgeschichten den Menschen die Dinge über Gott und über den Menschen und über die Liebe Gottes und über verschiedene Themen des Glaubens einfach näher gebracht hat und sie es dadurch auch leichter behalten konnten. Bei uns in Remchingen läuft zurzeit eine Predigtserie über Gleichnisse Jesu, genau unter dem Thema Lernen von Jesus. Und ich glaube, wir können heute viel von Jesus lernen und auch uns kann er vieles in Gleichnissen lehren. Er ist der Lehrer und wir sollen von ihm lernen. Denn der Stoff, den er uns vermittelt, den findet man nicht auf einem Stundenplan oder in einer Arbeitsbeschreibung. Man lernt ihn auch nicht in der Schule. Und das hört man auch nicht automatisch zu Hause im Elternhaus. Und ich glaube, nicht mal unbedingt in der Gemeinde lernt man da immer und hört man das. Das heißt also nicht so wie beim Fahrradfahren, ne, wo man sagt, einmal gelernt, immer gekonnt, sondern ich glaube, dass wir ein Leben lang an dem, was Jesus uns zu sagen hat, auch Lernende sind. Deshalb lasst uns lernen von Jesus. Er will uns prägen. Er will auch alte Gewohnheiten und vielleicht auch sicher geglaubtes Wissen hinterfragen. Für uns als Christen, das sollen die Maßstäbe Gottes gelten. Und nicht unsere. Und wenn du jetzt vielleicht glaubst, naja, ach, das mit den Gleichnissen, das ist ein alter Hut, jetzt, was zieht denn jetzt da hervor, fällt ihm nichts mehr Besseres ein? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir immer wieder was Neues entdecken können in den Gleichnissen Jesu. Und für mich zumindest sind diese Entdeckungen manchmal auch ganz schön provokativ und auch herausfordernd. Und wenn ich jetzt dann nachher die Geschichte oder das Gleichnis lese, könnte es ja sein, dass auch in euch das irgendwie was bewegt und es provokativ in euren Ohren klingt. Oder wo ihr vielleicht sagt, naja, da bin ich mal gespannt, was er dazu sagen wird. Ich lese uns das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und für alle, die sich jetzt gefragt haben, was diese zwei Bilder vorhin hier oben vom Olli sollten mit dem Weinberg und mit dem Arbeitsamt, ne, die Auflösung des ersten Bildes haben wir jetzt damit sozusagen schon. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne dazu aufschlagen. Ich lese uns nach der sogenannten Neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, Jesus sagt, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend dann sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du hast ihnen genauso viel gegeben wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Drei Punkte habe ich für euch mitgebracht, ganz klassisch. Das erste, die Arbeiter in Gottes Weinberg. Jesus erzählt diese Beispielgeschichte und er nimmt dazu ein Bild aus dem Alltag der damaligen Zeit, aus der Alltagswelt der Menschen, die um ihn herumstanden. Das hat er oft gemacht. Es ist das Bild von der Anstellung von Tagelöhnern durch einen Gutsbesitzer, damit sie für ihn arbeiten. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, dann könnte man auch sagen, ja, dieses Bild, das könnte auch in unsere Zeit passen. Osteuropäische Erntehelfer bei der Spargelernte oder der Weinlese zum Beispiel. Oder über Subunternehmen angeheuerte Werksvertragler in der Fleischindustrie. Abgespeist mit Mindestlohn und unwürdigen Lebensbedingungen und so, das haben wir jetzt alles gelesen in den letzten Wochen. Aber ganz schnell wird in dem Gleichnis von Jesus deutlich, es geht um weit mehr darum, als jetzt nur hier die Arbeitslosigkeit der damaligen Zeit anzuprangern oder das Wirtschaftssystem und so weiter und es vielleicht in diesem Sinne auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre. Sondern es geht hier eindeutig, und es macht das Gleichnis von Anfang an deutlich, es geht um das Reich Gottes hier. Es geht ums Reich Gottes. Und es geht um den Weinberg Gottes, ein Bild aus dem Alten Testament, das wir schon von den Propheten her kennen, für sein Volk und später dann für das Reich Gottes. Und es geht um den Herrn des Weinbergs. Es geht also um Gott selber. Oder später, wenn wir Johannes 15 im Hinterkopf haben, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, da kommt es auch wieder vor. Es geht also hier um das Reich Gottes und im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe als in unserer Welt. Und Gott setzt die Maßstäbe, die in seinem Reich gelten sollen, selber. Er macht sie nicht abhängig von Menschen. Es sind auch ganz neue Maßstäbe, die bei ihm gelten und die auch wir als Christen lernen sollten und auch verinnerlichen sollten. Ich frage dich mal so ganz persönlich, was war denn dein erster Reflex, als du das so gehört hast, diese Geschichte? Manche haben sie ja vielleicht, kennen die Geschichte ja schon länger oder haben sie schon öfter gelesen, aber was war denn vielleicht dein erster Reflex, als du das gehört hast? Ja?
Ich habe die Geschichte vor 8 Tagen schon mal durchdacht.
Ja?
Und bin auf den Punkt gekommen, dass die Leute, die abends um 5 Uhr da stehen,
ja?
die Bereitschaft
Ja? Ja? Ja, danke. Was noch? Was war vielleicht von anderen so der erste Gedanke? Ja, Tabea. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so bei den meisten so der erste Gedanke, ne, wie ungerecht, ja, und jetzt schuften die da. Oder man könnte vielleicht auch denken, naja, wenn das so ist und alle das Gleiche bekommen, warum habe ich mich denn ein Leben lang für Gott eingesetzt? Also da könnte man verschiedene Punkte vielleicht jetzt auch noch sammeln, vielleicht habt ihr auch noch einen anderen. Aber ich vermute mal, das ist so ein bisschen das Denken, das auch in den meisten von uns irgendwie drinsteckt, wenn wir diese Geschichte lesen. Und schnell stellt man sich auf die Seite derer, die sauer sind und sich zu Recht bei dem Hausherrn ja auch beschweren. Klar, es war so ausgemacht von Anfang an, aber am Ende muss man noch ehrlicherweise sagen, müssen die sich doch wie die Gelackmeierten vorkommen. Ich kann das auch ehrlich gesagt etwas nachvollziehen und wie schnell sind wir vielleicht auch selber dabei, weil es uns eben so stupft, ne, oder so provoziert an der Stelle, wie schnell sind wir vielleicht selber auch dabei, uns unsere Verdienste im Reich Gottes so gegenseitig vorzurechnen und so gegenseitig aufzurechnen. Aber dann haben wir vielleicht noch nicht richtig verstanden, dass es bei Gott und in seinem Reich nicht um Leistung geht, sondern um Gnade. Gott rechnet anders. Gott rechnet anders. Und das Problem ist, dass wir zwar für unser Heil und für unseren Glauben die Gnade Gottes gerne in Anspruch nehmen und wir gerne sagen, ich bin unverdient errettet. Aber in der Gemeinde, da holt uns ganz schnell auch wieder unser Leistungsdenken und die Leistungsorientierung dieser Welt ganz schnell ein. Auch mich. Und dann werden vielleicht unterschwellig oder manchmal auch offen ausgesprochen so die gleichen oder ähnliche Argumente, wie wir sie hier gelesen haben, auch in der Gemeinde aufgetischt. Und da fallen dann so Sätze wie zum Beispiel, es sind doch immer die gleichen, die was machen. Sollen sich doch mal die anderen einsetzen. Oder von der anderen Seite her, es werden ja eh immer nur die gleichen gefragt. Versteht ihr? Andere Worte, aber letztlich der gleiche Gedanke dahinter. Oder mancher fragt sich vielleicht, warum werden immer die hervorgehoben? Warum stehen immer die vorne? Zählt mein Einsatz in der Gemeinde etwa nichts? Mancher möchte vielleicht auch sagen, ich habe mich so viele Jahre für die Gemeinde eingesetzt. Warum führt mich jetzt Gott so schwer der Wege? Begegnet mir auch ganz oft. Als ob wir sozusagen unsere Verdienste, die wir im Lauf des Lebens für Gott angehäuft hätten, ihm am Ende vorrechnen könnten und ihn damit festnageln, dass er uns einen schönen Tod schenkt. Möglichst ohne Demenz und Krankheit. Oder ich meine, ich stehe hier auch als ein Hauptamtlicher und ich habe vorhin von den Finanzen gehört und ich bin sehr erfreut über das, was auch im Bezirk so alles zusammengekommen ist, die letzten Wochen und Monate. Aber vielleicht beschleicht einen dann manchmal auch so der Gedanke, ja, wenn der Geld dafür bekommt, dann soll er auch was leisten. Versteht ihr? Jesus will damit sagen, so soll es in meinem Reich nicht zugehen. Sondern wir sind alle Arbeiter in Gottes Weinberg. Jeder empfängt seinen gerechten Lohn. Niemand wird aufgrund seiner Leistung bevorzugt und niemand wird schlechter behandelt oder ist weniger wert, nur weil er vielleicht nicht das bringen kann, was andere bringen können. Jeder Einsatz wird belohnt. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht auch erstmal richtig verinnerlichen. Und das fällt uns nicht ganz so leicht, also mir zumindest nicht. Lernen von Jesus. Und vielleicht haben wir da als süddeutsche Pietisten gerade erst recht noch einen gewissen Nachholbedarf, das zu verinnerlichen. Vielleicht regt uns ja deshalb dieses Gleichnis auch so auf und wir machen einen großen Bogen darum, weil wir immer sehr stark vom Leistungsgedanken her bestimmt sind. Aber bei Gott gelten andere Maßstäbe. Ich erinnere mich an eine Freizeit, es war in Griechenland, ein Segeltörn, vielleicht habe ich das hier auch schon mal erzählt. Also wir waren 10 Tage auf einem größeren Segelschiff unterwegs, da in der griechischen Ägäis. Und wir waren so 10, 15 Leute auf dieser Freizeit, mehr passen auch auf dieses Schiff nicht drauf. Und der Skipper, der uns da durch die Inselwelt Griechenlands geschippert hat, das war ein Grieche, beziehungsweise ein Australo-Grieche. Also seine Eltern waren Griechen, die dann nach Australien ausgewandert sind. Er ist in Australien geboren und aber dann wieder zurück nach Griechenland, ne? So ungefähr. Ja. So, und den habe ich dann, als wir da mal so unterwegs waren und vor uns hingetuckert sind, habe ich ihn mal gefragt, du, sag mir doch mal, wie schätzt du denn die Gruppe ein? Wie ist sie so? Du hast ja viele Gruppen, auch christliche Gruppen. Es war ein christlicher Anbieter, der das gemacht hat. Es sind ja viele christliche Gruppen. Und dann sagt er zu mir, es ist eine typisch deutsche Gruppe. Ich sage, wieso typisch deutsche Gruppe? Sagt er, ja, den Deutschen fällt es schwer, aus der Gnade Gottes zu leben. Und das merkt man dann auf dem Schiff, weil sie da nichts tun können, sondern einfach nur auf dem Schiff sitzen und sich mal die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, das fällt den meisten schwer. Und das kommt dann da, das hat er gespürt, das hat er gemerkt an dieser Gruppe. Das hat mich erschreckt irgendwo. Steckt so in uns drin, ne? Jeder Einsatz wird belohnt. Zweiter Gedanke, jeder wird gebraucht. Jeder wird im Reich Gottes gebraucht. Ich will nochmal zurück zur Geschichte, zum Gleichnis. Und da fallen mir schon noch ein paar Dinge mehr auf. Zum Beispiel, das eine ist, dass der Gutsherr selbst jeden Arbeiter anspricht und einstellt. Der Gutsherr geht selber auf den Marktplatz und unter die Leute und stellt die Leute ein und sucht sich die Arbeiter aus. Wie und wo genau, das erfahren wir nicht so, also auf dem Marktplatz oder so, aber Details fehlen ja hier, um die geht es wahrscheinlich auch nicht. Aber er geht den Arbeitern hinterher und findet immer wieder welche, die für ihn arbeiten, sogar bis zum Schluss, die vielleicht sogar noch darauf warten, dass endlich jemand kommt. Und noch etwas, er tut es den ganzen Tag über. Es fällt mir auch auf. Er fängt damit früh am Morgen an, um 6 Uhr der damaligen Uhrzeit, und hört erst kurz vor Sonnenuntergang wieder damit auf. Er kann immer Leute gebrauchen. Selbst wenn es aus rein menschlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht gar nicht mehr viel Sinn macht, gerade am Ende, kurz vor Sonnenuntergang, kurz vor Feierabend, da stellt man niemanden mehr ein. Das macht keinen Sinn. Und trotzdem tut er es. Da ist die Arbeit doch schon getan, könnte man denken. Aber das spielt für den Gutsherrn keine Rolle. Er kann immer jemanden gebrauchen. Danke. Ja, das war so abgesprochen. Ich habe gedacht, an der Stelle müsst ihr Hölle machen. Das unterstreicht den Gedanken nochmal, ne? Jeder Einsatz wird belohnt. Ganz egal, wie viel oder wie lange jeder am Weinberg arbeitet, jeder wird gebraucht und jeder wird belohnt. Wir haben vorhin gehört, nächste Woche ist die Einführung von Tabea Vögele und Manuel und Martina Wipfler als die neuen hauptamtlichen Mitarbeiter hier im Unterm Pfinztal. Und da wird dann extra die Kulturhalle gebucht, ne, dass man auch alle Leute unterkriegt und es den Rahmen hat und so weiter und so fort. Und sie sollen eingesetzt werden für ihren Dienst als Pastor, Pastoren-Ehepaar, als Jugendreferentin. Letzte Woche haben wir bei uns in Remchingen die Beate Walch eingeführt. Ne, sie wurde ja bei euch verabschiedet und jetzt bei uns für diesen einen Tag, wo sie in der Woche tätig ist, eingeführt. Und auch der Dave Peters, das ist ein Praktikant von der ITA aus Liebenzell, der für 4 Monate bei uns ist. Und die haben wir da eingeführt und vor ein paar Wochen haben wir in Weferdingen 5 FSJler in den EC verabschiedet, 5 an der Zahl, die da jetzt so ein Jahr für Gott beim EC machen und als FSJler tätig sind. Und wenn ich es mir dann so vor Augen führe, und das könnt ihr euch ja vielleicht auch, dann hat man so manche im Hinterkopf, die als Missionare oder als Pfarrer oder als theologische Lehrer aus der Gemeinde ausgesandt wurden und irgendwo unterwegs sind. Und etliche standen vielleicht schon auf der einen oder anderen Bühne. Und jeder hat ganz unterschiedliche Begabungen und Aufgaben. Und da könnte man vielleicht auch schnell denken, wow, und was der, und habt ihr schon von dem gehört? Und da ist man vielleicht ganz schnell beim Vergleichen. Aber Gott hat jeden Einzelnen berufen. Und Gott hat jeden Einzelnen von ihnen in den Dienst gestellt. Mit seinen Begabungen, mit seinen Grenzen, für das, was er gerade auch jetzt, für was er wichtig ist an dieser Stelle für Gott. Und dann ist ja immer noch die Frage, und diese Frage kommt mir wirklich aus ehrlichem Herzen, was ist eigentlich mit euch, die ihr vielleicht noch nie auf einer Bühne standet und noch nie in irgendwas eingeführt wurdet, in ein Amt oder so, oder noch nie für irgendwas gesendet wurdet. Aber auch ihr setzt euch doch Woche für Woche ein, hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus für das Reich Gottes. Setzt euch nach Kräften, nach Möglichkeiten ein, für seine Gemeinde. Manche vielleicht in Anführungszeichen nur im Hintergrund, dass man es kaum mitkriegt, aber treu und zuverlässig. Eingesetzt zu sein als Mitarbeiter Gottes, berufen von Gott selber. Manche vielleicht von euch schon seit sie klein sind, hier. Manche vielleicht auch erst, in Anführungszeichen, kurz vor Feierabend. Aber egal, jeder hat seine Aufgabe. Jeder wird gebraucht und jeder wird auch belohnt. Lass dich von Gott in seinen Weinberg rufen. Lass dich rufen von Gott in seinen Weinberg. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du vielleicht nochmal in die Mission sollst oder irgendwie nochmal eine theologische Ausbildung. Es kann sein, gerade auch ihr Jungen, vielleicht wollt ihr ja auch das mal. Und vielleicht werdet ihr nächstes Jahr mal verabschiedet zum FSJ auf den Dobel oder in EC. Und es ist sozusagen der erste Schritt für euch in eine Berufung, in den hauptamtlichen Dienst. Kann ja sein. Sondern ich meine auch das, hier in dieser Gemeinde mitzuwirken, dabei zu sein, in diesem kleinen, überschaubaren Weinberg Gottes sich einzusetzen. Es ist nicht zu spät. Und denke nicht, es lohnt sich doch nicht mehr. So denkt Gott nämlich nicht. Und denk auch nicht, sollen doch mal die anderen dran. Ja, es gibt viele bei euch, die sind eh schon lang dran. Und die sind vielleicht eh schon an der Obergrenze. Vielleicht wäre es mal gut, wenn jemand von euch anderen auch nochmal mit unterstützt und auch die ein bisschen entlastet. Jeder wird gebraucht. Im Reich Gottes kann jeder seinen Platz finden. Und als drittes, vorne anstellen. Vorne anstellen. Eigentlich heißt es ja andersrum, ne? Also eigentlich heißt es ja hinten anstellen, oder? Ja. Also beim Aldi zum Beispiel ist ja jetzt, wisst ihr, durch diesen 1,50 Meter Abstand ist ja immer eine Lücke. Und da gibt es Leute, die nutzen das schamlos aus. Die tun so, als wenn sie von dieser 1,50 Meter Abstandsregelung noch nie etwas gehört haben. Oder die denken, ja, die stehen ja da noch gar nicht an. Ja, da fahre ich mal locker mit meinem Wagen dazwischen. Ja? Schon mal erlebt? Schon mal gemacht? Nee, macht ihr nicht. Ne? Macht ihr ja nicht, ja. Ich auch nicht. Ja. Ich ärgere mich dann immer und dann sage ich, ja, hallo, geht's noch? Ne? Also ein bisschen freundlicher natürlich, ja, christlich freundlich, aber gedanklich, hallo, geht's noch? Ja. Oder wie neulich in der Kinzigstraße, weiß nicht, ob ihr die kennt, die dann auf die Hauptstraße kommt, wo diese eine Ampel hin sollte und eigentlich nicht da ist, nur eine Fußgängerampel. Das ist meine Lieblingsstraße, die Kinzigstraße, sage ich euch. Ja, da ist so viel Verkehr, du denkst, also das ist die B10 selber. Ja. Jedenfalls stehe ich da so mit dem Auto und habe mich extra so hingestellt, dass die anderen von unten, die von unten kommen, hochkommen und vorbeikommen. Ja. Da muss man sich manchmal ein bisschen so hinstellen, damit die vorbeikommen. Da kann man nicht einfach mitten rein. Weil dann ist der ganze Verkehr blockiert. Jedenfalls stehe ich so, dass die anderen von unten, okay, ich höre gleich auf, dass die anderen von unten raufkommen, kommt einer von hinten angefahren, Karlsruher Kennzeichen, fährt hinten hin, fährt um mich rum, fährt in die Lücke rein und stellt sich so quer rein, dass alles blockiert ist. Und ich denke, hallo, geht's noch? Hinten anstellen. Und warten, ja, das ist so unser Gedanke. Hier in dem Gleichnis heißt es aber vorne anstellen. Ist euch das aufgefallen? Vorne anstellen heißt es hier bei Jesus. Diejenigen, die als Letzte vom Gutsbesitzer, als Arbeiter im Weinberg eingestellt werden, die bekommen als Erstes ihren Lohn. Sie sollen sich vorne anstellen, nicht die anderen, die schon den ganzen Tag in der Hitze geschafft haben und gearbeitet, wie man vielleicht denken könnte. Und es wäre auch viel sinnvoller gewesen, wenn der Gutsbesitzer erst die anderen, also die am längsten da sind, zuerst bezahlt hätte, dann hätten die am Ende gar nicht mitbekommen, dass die anderen das Gleiche kriegen. Wäre viel, viel kluger gewesen. Hat er nicht gemacht. Und auch damit stellt Jesus unsere Vorstellungen, unsere Sicht der Dinge auf den Kopf. Im Reich Gottes geht's anders zu als bei uns und anders als wir denken. Wir würden meinen, es sind die zuerst dran, die am meisten geleistet haben, oder? Aber Jesus geht es darum, dass Gott gegenüber jedem gleichgütig und gleichgnädig ist. Nicht die Leistung ist der Maßstab, sondern die Güte Gottes. Und die ist für jeden gleich. Und die gilt jedem in gleicher Weise. Und deswegen dürfen sich die Letzten vorne anstellen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch schön. Wirklich. Dass bei Gott auch diejenigen mal als Erste zum Zug kommen, die sonst immer hinten anstehen müssen. Die immer nur Zweiter im Leben waren. Auch die, die unter menschlichen Kriterien gesehen auf dem Abstellgleis stehen, im Abseits abgehängt sind oder sich immer als die ewigen Versager fühlen. Am Ende werden auch sie mal ganz vorne stehen, weil Gott sie nach anderen Maßstäben beurteilt als wir. Gott beurteilt uns nicht nach unseren Verdiensten. Wir schon. Gott schaut nicht, ob wir uns einen Namen gemacht haben. Wir schon. Und auch wenn es uns, auch uns Starken und Fleißigen, schwerfällt, das so zu akzeptieren, aber am Ende werden vielleicht auch mal andere vor uns stehen, die es in unseren Augen eigentlich nicht verdient haben. Das, was vom Menschen gilt, muss bei Gott nicht das Gleiche bedeuten. Gott sieht in unser Innerstes, er sieht unser Herz an. Und er sieht gerne und vielleicht deswegen auch zuerst auf die Schwachen, auf die Benachteiligten, auf die ungerecht Behandelten und stellt die am Ende ganz vorne hin. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Lernen von Jesus. Was lernen wir jetzt davon? Was nehmen wir jetzt davon mit? Was nehmen wir mit, ohne dass wir es, wenn wir hier dann nachher zu dieser Tür rausgehen, am Ausgang schon wieder vergessen haben? Ich weiß nicht, was du mitnehmen willst. Könnt euch ja mal Gedanken machen. Ich will nur ein paar Dinge nennen. Das eine, mach dich frei vom Leistungsdenken. Frei vom frommen Leistungsdenken. Ich weiß, jeder muss im Job, in der Familie und so weiter wirklich Leistung bringen. Keine Frage. Aber es gibt auch einen frommen Leistungsdruck und ein frommes Leistungsdenken. Aber Gott beurteilt dich nicht nach deinen Verdiensten, sondern nach den Maßstaben seiner Güte, seiner Gnade und seiner Liebe. Und deshalb sollen wir es auch nicht tun, sondern uns selbst und andere gegenüber barmherzig sein und gütig. Hör auf, Menschen danach zu beurteilen, was sie in der Gemeinde leisten oder vielleicht nicht leisten. Gott tut es auch nicht. Denn den Himmel können wir uns nicht verdienen. In Jesus Christus und in seinem Kreuzestod wird er uns geschenkt, der Himmel, wenn wir von Herzen uns bekehren und glauben. Und was könnte man lernen? Setz dich ein für Gottes Reich. Denke nicht, das, was du einbringen kannst, ist nicht viel wert. Jesus sieht es anders. Und es mag noch so klein und vielleicht noch so unbedeutend erscheinen, was du für Jesus einsetzt. Er wird es dir lohnen. Denn denk dran, am Ende werden vielleicht auch andere vor dir stehen, die sonst immer ganz hinten standen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir danken für dein Wort. Ich danke dir, dass du Maßstäbe setzt, neue Maßstäbe in dieser Welt von deinem Reich und dass du diese Maßstäbe auch in unsere Köpfe, in unsere Herzen, auch in unsere Gemeinden hineinpflanzen möchtest. Herr, bitte befreie uns davor, vor diesem frommen Leistungsdruck, der uns manchmal bis an die Grenzen und ans Ende unserer Kräfte bringt. Hilf uns, dass wir uns nicht gegenseitig vergleichen müssen und gucken, was kann der und was kann der nicht so gut, was kann ich besser. Herr, lass uns barmherzig mit denen umgehen, die vielleicht bis am Ende des Tages nie gefragt wurden, was hast eigentlich du getan für Gott, sondern hilf uns, dass wir begreifen, auch sie werden am Ende ihren Lohn empfangen. Ich danke dir, Herr, dass du dein Reich baust, auch mit uns, und dass du andere Maßstäbe hast, auch für uns. Und ich bitte dich, segne uns und hilf, dass wir wirklich von dir lernen können und es nicht wieder vergessen haben. Hab Dank dafür. Amen.